Mute, jetzt nimmer. Sehr schön. Ja, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute Abend, heute Nachmittag, je nach Sichtweise. Teil 4 unserer Predigtreihe von Jesus Weitersagen. Also Teil 4 ist ja auch so ein bisschen relativ. Der Johnny hat ja mal einen Auftakt gemacht vor Ostern schon. Der Johannes Eisen hat mal drüber gepredigt. Der Chris war mal mit dran. Und ich mache heute den offiziellen Part 4. Ich glaube, der funktioniert auch. Genau, der heißt Den Weg zu Jesus zeigen. Und der Text, den ich uns heute mitgebracht habe, und ich sage bewusst uns, weil man predigt ja auch immer sich selber ein bisschen, der steht im Johannesevangelium in Kapitel 4. Jetzt müsstet ihr eure Bibeln rausholen. Alena hat eine, sehr schön. Lest Bibeln, bringt Bibeln mit. Ich könnte euch ja sonst was erzählen, weil ich lese heute den Text nicht vor, sondern ich erzähle das ein bisschen nach, also zumindest bis zu dem Punkt, um den es heute geht, weil die Geschichte ist relativ lang, das ist ein ganzes Kapitel und der Johannes macht immer so lange Kapitel und ich erzähle euch die Geschichte, das ist die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Ja? Wenn dir das jetzt nichts sagt, kein Problem, ich erzähle es ja. Jesus ist mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden ist Jesus unterwegs und er reist von Jerusalem hoch wieder ans See Genezareth. Das passiert im Johannesevangelium dreimal, wird uns das erzählt. Deswegen geht man davon aus, dass Jesus ungefähr 3 Jahre Wirkungsgeschichte hatte, wo er so Sachen gemacht hat und Sachen erzählt hat und Wunder getan hat, weil dreimal nach Jerusalem 3 Pilgerfeste, wo er da hinreist. In den anderen Evangelien, ja, nur jetzt als Know-how für euch, da passiert es nur einmal. Also Jesus reist vom See Genezareth einmal nach Jerusalem. Die haben das nämlich weniger am Zeitstrahl, weniger chronologisch aufgebaut, sondern mehr so nach den Örtlichkeiten das zusammengesammelt. Ich glaube, hier sieht man es sogar. Ja? Also so ungefähr, ihr seht hier so ungefähr Israel und da ist in der Mitte Jerusalem. Und da waren sie also und reisen jetzt hoch, wollen eigentlich hier ganz hoch zum See Genezareth, er und seine Jünger. Und jetzt kannst du da natürlich unterschiedlich laufen. Also Jerusalem, du kannst natürlich Querfeldeinmarsch machen. Also du kannst auch den Schwarzwald Querfeldein runterlaufen bis an Bodensee. Du kannst aber natürlich auch runter an den Fluss, du kannst dann rein und dann irgendwie langlaufen und so. Und so konnten die auch runter eben zum Jordan laufen und dann mit einer schönen, sanften Steigung den Jordan entlang bis zum See Genezareth. Kommst ja auch da raus. Oder noch geschickter, du läufst runter von Jerusalem ans Meer, da weht immer eine schöne Brise, da sind ein Haufen Leute, das ist eine große Handelsstraße, das sind die Römer, da ist es sicher. Ja, da musst du nicht über Jericho oder so laufen und dann hoch bis, weiß ich nicht, Haifa, da die Ecke, da wo dieser Haken ist und dann zum See Genezareth rüber. Jesus, steht da im Text, der wird allerdings irgendwie bewegt ihn, der Heilige Geist bewegt ihn dazu, Querfeld einzulaufen. Und da kommt man bei den Samaritern vorbei. Ja? Über die erzähle ich gleich noch ein bisschen was. Also es waren so Leute, mit denen hatten die Juden relativ ungern Kontakt. Also man kommt durch das Gebiet der Samariter und da sind sie halt jetzt also unterwegs, da ungefähr auf halber Strecke, da wo das Fähnchen ist, da kommen sie vorbei, Jesus und seine Freunde, und es ist Mittag, es ist pralle Sonne. Ja, die letzten Tage konntet ihr das so ein bisschen spüren, ja, wenn man dann bei 35 Grad da draußen ist, und jetzt stell dir vor, du bist schon den ganzen Vormittag gelaufen und dann bist du K.O. und dann kommen sie da eben an zu einem Dorf und Jesus setzt sich draußen beim Brunnen ein bisschen hin. Ja, ein bisschen in den Schatten oder so, stelle ich mir das so vor. Und die Jungs schauen mal, ob sie was zu essen auftreiben können. Die gehen also ins Dorf rein. Und jetzt kommt da eine Frau aus dem Dorf raus, um Wasser zu schöpfen. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil normalerweise schöpft man entweder früh morgens, wenn es noch kühl ist, Wasser, oder vielleicht, wenn es ausgegangen ist, tagsüber, dann noch abends nochmal. Und es entspinnt sich also so ein Gespräch zwischen Jesus und dieser Frau. Jesus sagt zu der Frau, wenn du eh gerade am Schöpfen bist, dann gib mir auch was zu trinken, ich habe Durst. Und die Frau ist ganz erstaunt, sie sagt, du als Jude, als jüdischer Mann bittest mich, eine samaritanische Frau, um was zu trinken. Und Jesus sagt, naja, also wenn du wüsstest, wer dich hier um was zu trinken bittet, dann würdest du mich um was zu trinken bitten. Und ich würde dir vom Wasser, vom lebendigen Wasser geben, sodass du nie wieder Durst hast. Und ihr seht schon hier in dem Gespräch, naja, es geht ja hier offensichtlich nicht wirklich um Wasser. Also es findet hier so ein Wechsel statt. Plötzlich geht es um was Tieferes. Ja, also es geht um den tieferen Durst. Nicht nur den Durst, den ich habe körperlich, wenn es warm ist draußen, sondern es geht um einen echten Lebensdurst. Und die Frau sagt, ja, auf jeden Fall, klar, natürlich, dann muss ich nicht mehr rauskommen zum Brunnen. Also sie geht scheinbar auf sein Angebot ein und sie sagt, gib mir von dem Wasser. Und Jesus sagt, naja, dann hol mal deinen Mann her. Geh und hole, da habe ich die Folien vertauscht, sorry. Geh und hol deinen Mann hierher. Nein, stimmt gar nicht. Da habe ich irgendeine Folie gelöscht, sorry. Also heute war mit der Synchronisation ein bisschen chaotisch. Also, dann eben ohne die Bibelstelle, ich erzähle euch die, ich lese euch die vor. Geh und hol deinen Mann hierher, sagt Jesus. Sagt die Frau, ich habe keinen Mann. Das ist richtig, sagt Jesus. Du hast keinen Mann, 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Da hast du was Wahres gesagt. Ja, Jesus drückt den Finger direkt rein in die Wunde. Jesus deckt Schuld im Leben dieser Frau auf. Er zeigt ihr direkt und ist direkt konfrontativ, was nicht gut, was nicht vernünftig läuft in ihrem Leben. Und die Frau, die checkt es halt sehr schnell. Die versteht, wir sind jetzt hier auf einer Metaebene. Es geht jetzt nicht mehr um Wasser hier am Brunnen, sondern es geht um was Tieferes in meinem Leben. Jesus sagt zu ihr, du hast Durst in deinem Leben. Du hast eine Sehnsucht in deinem Leben. Da ist was Ungestilltes in deinem Leben da und du versuchst es über Männergeschichten zu stillen. Diese Sehnsucht. Das ist, womit du es versuchst zu stillen. Und der Frau wird klar, da ist jemand, der weiß einiges. Und sie sagt zu ihm in Vers 26, 24, 25 oder 26, du musst ein Prophet sein. Er kennt die Frau. Du musst ein Prophet sein. Und sie stellt direkt eine Nachfrage. Die ist nämlich clever. Ja, also Theologie interessiert sie offensichtlich. Und sie fragt, hey, wer hat denn jetzt recht, wenn du schon ein Prophet bist und so viel weißt? Sie lenkt ein bisschen von ihrem Thema ab, merkt das schon. Ne? Wer hat denn jetzt recht, die Juden oder die Samaritaner? Also auf welchem Berg will Gott angebetet werden? Wir beten Gott auf diesem Berg hier an und ihr auf jenem Berg in Jerusalem. Wer hat denn nun recht, wo will Gott angebetet werden? Und jetzt mache ich mit euch einen kleinen Exkurs, ja, einen kleinen Umweg zu den Samaritanern. Wer sind die Leute überhaupt, diese Samariter, die da immer wieder in der Bibel auftauchen? Ganz kurz. So. Und ich erkläre euch das kurz, weil ich finde, das hilft ganz viel, diesen Text besser zu verstehen. Wir müssen zurückgehen, ganz weit zurück, ungefähr 1000 Jahre zurück. Da gab es einen König, wer war der erste König von Israel? Der Saul, dann kam David und dann kam der Salomo. Und es waren die drei Könige über ganz Israel und dann zerbricht ja auch schon dieses Reich. Das Nordreich und das Südreich. Also 3 Könige weit haben sie es geschafft. Naja, immerhin. Und dann brechen eben diese beiden Reiche und ein paar hundert Jahre später tauchen plötzlich die Babylonier auf. Und die Babylonier erobern erst das Nordreich in Israel, dann ein bisschen später das Südreich erobern sie auch noch. Und die haben einen cleveren Trick. Sie verschleppen alle Leute aus dem Land, die was drauf haben. Ja, also die gebildet sind, die lesen können, schreiben können, die irgendwo in der Administration sind, die ganzen Priester und so weiter, die werden alle mitgenommen, irgendwo anders angesiedelt und dafür werden andere Leute aus einem anderen Volk, die verschleppt werden, in Israel angesiedelt. Ja, also es findet so ein bisschen ein Bevölkerungsaustausch statt. Das passiert, das machen die Babylonier und es kommt, wie es kommen muss, ja, Leute verlieben sich ineinander, Leute haben miteinander zu tun, Leute heiraten, die verschiedenen Volksgruppen mischen sich. So, und jetzt kommen die Israeliten irgendwann unter den Assyrern wieder zurück. Das könnt ihr nachlesen in der Bibel, das steht in diesen ganzen Büchern Esra und Nehemia und Esther drin, ja, also wie das Volk dann auch wieder zurückgeführt wird nach Israel und dann kommen die da an und dann geht es ja darum, dass die den Tempel wieder aufbauen und die Stadtmauer um Jerusalem wieder aufbauen und dann führt der Esra eine Religionsreform durch. Jetzt rede ich so viel über Geschichte, das Geld ist mega spannend. Also ich finde es super spannend. Aber lest es mal nach, Esra 9 und 10. Es gibt eine Religionsreform. Und zwar sagt der Esra, passt auf, das geht nicht, dass hier Priester sind, die mit Frauen aus anderen Nationen verheiratet sind und Kinder mit diesen Frauen haben. Ja, also entweder schickt ihr eure Kinder weg und eure Frauen weg oder ihr könnt nicht mehr im Priesterdienst teilnehmen. Und so wird es gemacht. Ja, also viele schicken ihre Frauen und Kinder weg. auch ein bisschen hart, finde ich. Manche gehen aber auch einfach. Manche machen nicht mehr mit. Und die gehen dann auf den Berg Gerizim. Das ist da so ein bisschen nördlich. Da hat man es vorher auf der Karte gesehen, so ungefähr, wo das da ist. Hier, da wo das Fähnchen ist, da in der Nähe. Da gehen die hin und sie sagen, von diesem Berg aus würde das Land gesegnet, im 5. Buch Mose und im Josua-Buch. Von diesem Berg will Gott nun angebetet werden. Und sie bauen dort einen eigenen Tempel, sie führen eine eigene Priesterschaft ein, einen eigenen Hohepriester, sie führen dort die Opferriten durch und so weiter. Und die tun das übrigens bis heute. Ja, also hier seht ihr Samariter, die gibt es heute noch in Israel. Man geht von ungefähr 840 Leuten aus. Also das ist jetzt nicht die Riesenmenge, ja, 840 Leute auf 5 Orte verteilt. Manche sprechen Arabisch, manche sprechen Hebräisch, aber zur Zeit Jesu waren es eben noch ein paar mehr. Es ist so, der Tempel von den Samaritern wird auch später vernichtet, 200 vor Christus unter den Hasmonäern, die machen den Tempel von den Samaritern platt. Aber die Samariter bleiben an diesem Ort, sie bleiben auf diesem Berg und beten dort Gott an. Und aus ihrer Sicht ist es nämlich anders, die ganze Geschichte. Aus ihrer Sicht ist es so, das Volk Israel hat Gott verlassen. Sie sagen, naja, nach der Zeit von Mose hat das Volk immer mehr sukzessive Gott verlassen. Und es ist ja auch so. Das ist ja die ganze Geschichte, die wir in den Prophetenbüchern lesen, dass das Volk immer weiter weg von Gott driftet. Und am Ende liefert Gott das Volk der Verschleppung durch die Babylonier aus. Das ist dann die ultimative Strafe. Und die Samariter sagen, naja, also da ist dieses Weggehen von Gott und es setzt sich im babylonischen Exil weiter fort. Und wir sind die eigentlichen Bewahrer des Glaubens. Wir glauben nämlich nur das, was in den 5 Büchern Mose steht, den ganzen Talmud, in den Prophetenschriften und alles andere, das lehnen wir ab. Nur die 5 Bücher Mose, die haben Gültigkeit für uns. Das ist ihre Idee. Also aus ihrer Sicht sind sie die Bewahrer des wahren Glaubens. Und sie glauben, wie die Juden auch, an den Gesalbten Gottes. Den nennen sie Taheb. Das ist aramäisch für der Wiederhersteller. Wo nehmen Sie das jetzt her? Und jetzt kommt meine Bibelstelle. 5. Buch Mose, Kapitel 18, Vers 18. Da verkündigt Gott dem Mose, einen Propheten werde ich Ihnen aus der Mitte Ihrer Brüder erstehen lassen, so wie dich. Durch seinen Mund werde ich zu Ihnen sprechen. Er wird euch alles verkünden, was ich ihm befehle. Also da wird Mose schon der Messias angesagt. Und das ist die Person, auf den die Leute dort warten, die Samariter. Das ist ja spannend, ja. Und Jesus, den fragt sie jetzt also, diese Frau, die weiß, okay, irgendwie ist er ein gescheiter Mann, ein Prophet vielleicht, keine Ahnung. Und sie stellt ihn auf die Probe. Wer hat jetzt recht, die Samariter oder ihr? Ja? Also sie stellt Jesus auf die Probe. Und Jesus zeigt ihr, dass es eigentlich um was ganz anderes geht. Und zwar in Kapitel 4, Abvers 21 sagt er, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg, also Gerizim, noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet zu Gott, ohne ihn zu kennen. Wir jedoch wissen, wen wir anbeten, denn das Heil für die Menschen kommt von den Juden. Ja, ihr merkt, also Jesus sagt schon, na, die Juden haben ein bisschen mehr Recht. Aber darum geht es gar nicht. Denn es wird die Zeit kommen, sie hat sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und Wahrhaftigkeit anbeten. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und die ihn anbeten wollen, müssen dabei von seinem Geist bestimmt und von Wahrheit erfüllt sein. Boah, das ist ja spannend. Also Jesus sagt hier an der Stelle, ja, die Juden haben schon ein bisschen mehr Erkenntnis, aber darum geht es letztlich gar nicht. Es geht nicht um das Äußere, es geht nicht um den Kult, es geht nicht darum, wo der Tempel steht. Sondern es geht darum, an wen du glaubst. Geist und Wahrheit. Und da bekennt diese Frau, dass sie auf den Gesalbten wartet, dass sie auf den Taheb wartet. Sie sagt nämlich, ich weiß, dass der Messias kommt, der auch Christus genannt wird, sagte die Frau. Und wenn er kommt, wird er uns das alles erklären. Die wartet auf den Messias, obwohl sie eine Samariterin ist. Obwohl sie zu diesem verachteten Volk gehört, zu diesem ausgestoßenen Volk. Die wartet auf den Messias. Und sie hofft, dass er ihr alles erklären wird. Die ist ja theologisch interessiert. Und dann sagt Jesus in Vers 26, du sprichst mit ihm. Ich bin's. Und ich finde es total den Gänsehautmoment. Das ist so cool. Das ist die erste Stelle im Johannesevangelium und eine von den ganz, ganz wenigen Stellen in den Evangelien überhaupt, an denen sich Jesus so klar und eindeutig als Messias zu erkennen gibt. Es gibt ein paar Stellen, da deutet Jesus das stark an oder kann man das rauslesen oder so, aber dass er sagt, ich bin's. Das passiert im Johannesevangelium 2, wenn man großzügig ist, dreimal. Da gibt es noch eine Geschichte mit einem Blindgeborenen, dem sagt das auch direkt. Und dann gibt es noch die Stelle bei seiner Kreuzigung. Aber dieser Frau, das ist das erste Mal, dass Jesus das überhaupt im Mund nimmt und dann erst wieder 4 Kapitel später, und ihr wisst, wie lange die Kapitel beim Johannes sind, erst 4 Kapitel später wieder. Hier sagt er dieser Frau, ich bin's. Boah, wie Hammer. Dieser Frau. Und dann kommen in diesem Augenblick kommen die Jünger zurück. Und die wundern sich, was er mit dieser Frau spricht, aber keiner fragte, was willst du von ihr? Oder was redest du mit ihr? Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug neben dem Brunnen stehen, ging in den Ort und verkündigte den Leuten, da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Los, kommt mit und seht ihn euch an. Vielleicht ist er der Messias. Da strömten die Leute aus der Stadt zu Jesus. Heute geht es ja darum, von Jesus weitersagen. Es geht ja nicht um die Samariter, das soll ja jetzt keine irgendwie theologisch trockene Vergangenheitsgeschichtspredigt sein, sondern es geht darum, wie sagen wir von Jesus weiter. Und ich habe da 3 Punkte mitgebracht für uns. Punkt 1, ergriffen sein von Jesus. Diese Frau, die begegnet Jesus und sie erkennt, dass der Gesalbte ist, auf den ihr Volk, dieses ausgestoßene und verachtete und diskriminierte Volk, schon seit Jahrhunderten wartet. Und ausgerechnet ihr, dieser Frau, offenbart sich Jesus, die selber in diesem Volk ausgestoßen und verachtet und diskriminiert ist. Eigentlich ist diese Geschichte hier im Johannesevangelium also keine Geschichte, in erster Linie keine Geschichte über moralische Korrektur durch Jesus. Es geht nicht in erster Linie um den Ehebruch dieser Frau, sondern Jesus nutzt diese Situation, um der Frau zu zeigen, wer er wirklich ist. Und diese Begegnung, dieses den Finger in die Wunde legen, diese Erkenntnis, ich habe eine ganz große Sehnsucht, ich habe einen wahnsinnig großen Durst nach irgendwas und ich versuche das auf eine verkehrte Art und Weise zu stillen, diesen Durst. Diese Begegnung verändert sie. Die Frau ist total von Jesus ergriffen. Die lässt ihren Wasserkrug einfach stehen. Die kümmert sich auch nicht um diese Jünger, die da gerade zurückkommen. Ich meine, das waren mindestens 12 gestandene Männer. Ja, wahrscheinlich sind da noch mehr mitgelaufen. Diese ganze Horde von Leuten ignoriert sie einfach. Sie geht ins Dorf und lädt die anderen ein. Obwohl sie vorher von den anderen ausgegrenzt wurde und verachtet wurde. Die ist ja mittags zum Brunnen gekommen, damit sie da niemandem begegnen muss. Sie ist tief berührt und bewegt. Und das nicht nur auf einer Kopfebene, nicht nur auf einer intellektuellen Ebene, sondern in ihrem Herzen. Und meine These, meine Behauptung ist, ergriffen sein beginnt mit einer echten Jesus-Begegnung. Ja, es ist nicht nur, dass wir viel über Jesus wissen und dass wir möglichst viele Bibelstellen irgendwie auswendig können oder sonst irgendwas, sondern in dem Moment, wo wir Jesus persönlich begegnen, wo wir ihn erfahren. Und die Frage ist, was bedeutet es heute für dich, von Jesus ergriffen zu sein? Es bedeutet, dass du von Jesus im tiefsten Innersten angerührt wirst. Und es kann ganz unterschiedlich passieren, es kann ganz unterschiedlich laufen. Es kann sein, dass es im Gebet passiert, in der Auseinandersetzung mit Gott, im Gespräch mit Gott, in der Begegnung mit Gott. Es kann sein, dass es durch ein Bibelwort passiert, im Bibelstudium. Es kann durch eine Predigt auch sein. Es kann durch andere Menschen passieren. Manche Leute begegnen Gott auch ganz direkt im Traum, in der Vision. Ich weiß nicht, ich habe heute Mittag das schon in Bösingen gesagt, warum das in unserer Kultur vielleicht nicht so arg ist. Aber wenn wir den Zeugnissen glauben dürfen von Menschen aus dem muslimischen Glaubenskontext, dann gibt es das gar nicht so selten, dass Jesus Menschen in Visionen und Träumen begegnet. Ganz direkt. So wie in Paulus damals. Und die Situation, die kann auch ganz unterschiedlich sein. Der Punkt, den Jesus anrührt in unserem Leben, der kann auch ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, dass Jesus, wie bei der Frau, Schuld in unserem Leben aufdeckt. Es kann sein, dass Jesus in unser Leben spricht und wir erkennen, da läuft was verkehrt. Und dass das ein Moment ist, wo wir Jesus wirklich begegnen und wirklich erfahren. Wie bei der Frau oder wie bei Zachäus, der saß auf dem Baum oben, ja, und dann sagt Jesus, ich komm mit, ich muss bei dir heute zu Abend essen. Und im Laufe des Abends erkennt der Zachäus, in meinem Leben läuft vieles nicht in Ordnung. Und er macht eine 180-Grad-Wende. Oder wie bei Petrus, ja, kommt Jesus an den See und sagt zu Petrus, hey, fahr mich mal ein Stück raus, hier sind so viele Leute, ich will zu denen reden. Und Jesus predigt vom Boot aus. Und als Jesus fertig ist, fällt Petrus auf seine Knie und er sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Da läuft manches nicht gut in meinem Leben. Da ist vieles nicht in Ordnung in meinem Leben. Es kann aber auch anders sein. Es kann sein, ja, dass du geheilt wirst von inneren oder äußeren Wunden und Verletzungen. Vielleicht von Dingen, die dir angetan wurden, von Sachen, die zu dir gesagt wurden, von Dingen aus deiner Vergangenheit, die irgendwo mal da waren und die immer noch offen sind, die immer noch wehtun, die immer noch schmerzen. Jesus hat viele Menschen geheilt und immer wieder lesen wir in den Evangelien, wie Leuten das dieser Moment der Begegnung wird. Wir lesen auch, dass Jesus viele Leute heilt und hören nie wieder von diesen Leuten. Manchmal ist es auch ganz krass, da heilt Jesus einige Leute und manche kommen zurück und folgen Jesus nach und andere nicht. Also auch das können Momente sein, wo wir diese Gottesbegegnung hat. Es kann auch sein, dass es passiert durch ein Ringen, durch ein Kämpfen mit theologischen Fragen, so wie beim Nikodemus. Oder einfach durch einen Moment wahrer Gottesbegegnung, wie beim Paulus. Der ist da nach Damaskus geritten und plötzlich war da Jesus. Ganz unmissverständlich. Und ich glaube, dass dieses Ergriffenwerden von Jesus eigentlich immer mit Emotionen einhergeht. Die müssen nicht immer positiv sein. Das muss nicht immer überwältigend positiv sein. Ja, ich weiß nicht, ob die Frau überwältigend positive Emotionen hatte, als Jesus sie darauf aufmerksam macht, dass sie hier in der sechsten Männergeschichte festhängt. Aber es sind ehrliche Emotionen. Und diese Emotionen, die müssen kein Dauerzustand sein. Es sind Momente, die uns von Jesus ergriffen machen, aber es ist die Überzeugung, die bleibt. Und die Fragen, die ich mitgebracht habe, ist, öffnest du dein Herz wirklich für Jesus? Lässt du das zu, dass er in dein Leben spricht, so direkt und tief und intim? Weil das ist natürlich auch eine Sache, wir können Glauben auch irgendwie intellektuell leben. Wir können viel wissen und wir können in die Gemeinde gehen und wir können irgendwie Sachen machen. Aber unser Herz wirklich zu öffnen und es Jesus auch zuzugestehen, in unser Leben zu sprechen, auch Schuld aufzudecken, auch Dinge aufzudecken, die nicht in Ordnung sind, uns anzurühren, das ist eine ganz andere Geschichte. Wann hat dich Jesus zuletzt so bewegt, dass du was hast stehen lassen? Die Frau lässt ihren Krug stehen und es ist alles egal. Die Fischer lassen ihre Netze stehen, liegen und es ist egal und sie folgen Jesus nach. Der Zachäus, der Matthäus am Tor, ja, der lässt sein Wechselgeld liegen und läuft Jesus nach. Wann hast du zuletzt das erlebt, dass Jesus dich so ergriffen hat, dass du was hast stehen lassen? Punkt 2, überzeugt Zeuge sein. Ich denke, wenn wir innerlich ergriffen sind von Jesus, wenn Jesus uns innerlich ergreift, dann wollen wir und werden wir davon weitererzählen. Und das muss nicht perfekt sein, aber es ist wichtig, dass es ehrlich ist. Die Beobachtung ist folgende, die Frau lädt die Leute ein, sie geht ins Dorf und sagt, hey, da ist jemand, der hat mir alles erzählt, kommt und seht, Vers 29. Das ist keine theologische, ausufernde Begründung, warum man jetzt an Jesus glauben soll. Das ist ein Erlebnis. Versteht ihr den Unterschied? Das ist jetzt nicht, ah, das und das und deswegen musst du an Jesus glauben, das und deswegen macht Sinn, sondern sie hat was erlebt und sie sagt, kommt, schaut es euch selber an. Die Frau lädt die Leute einfach ein. Sie erzählt offen, wie Jesus sie durchschaut hat. Das, was früher Scham war, wird jetzt zum Zeugnis. Und das ist ja auch wieder so eine Herausforderung für uns. Ne? Sind wir so offen? Und in welchen Situationen sind wir so offen? Wirklich das zu erzählen, wo Jesus was bewegt hat in unserem Leben. Das muss man auch feinfühlig abwägen. Also es muss nicht jeder ins Dorf rennen und uns allen erzählen. Damals war die Dorfgemeinschaft auch kleiner. Ja? Ich verstehe das auch. Also ich sage ja, ich predige mir das auch selber. Ich will ja auch nicht immer oben stehen und hier total mich nackig machen vor den Leuten. Hier den Seelenstriptease machen und alles erzählen, wo Gott irgendwo Sünde in meinem Leben aufgedeckt hat. Das muss man sich schon überlegen, wo mache ich das und wo nicht. Aber dort, wo ich ehrlich werde, hat dieses Zeugnis große Kraft. Und das Ergebnis ist, viele glauben aufgrund ihres Zeugnisses. Da steht in Vers 39, viele Samaritaner aus dem Ort glaubten schon deshalb an Jesus, weil die Frau überall erzählt hatte, der Mann weiß alles, was ich getan hatte. Ich denke, unser Zeugnis soll in erster Linie authentisch sein. Wo oder wie hat Jesus mein Leben wirklich berührt oder umgekrempelt? Oder wie ist Jesus mir begegnet? Und es braucht nicht spektakulär zu sein. Nicht jeder von uns braucht so eine Story. Ja, dann bin ich in die Kreissäge reingefallen, dann hat es mir das Bein abgesägt und dann habe ich gebetet und dann ist es nachgewachsen oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Ja? Sondern ganz einfach und vor allem ehrlich. Vielleicht erzählst du, hey, heute Morgen beim Frühstück, da bin ich dankbar geworden für den Reichtum, in dem wir leben. Hey, ich konnte heute Morgen Honig auf mein Brot schmieren und ich konnte Marmelade, so leckere Erdbeermarmelade, die Sarah gekocht hat, auf mein Brot drauf schmieren. Ah, das ist was Wunderbares. Wie reich wir doch beschenkt sind. Oder vielleicht erzählst du was, wie beim Bibellesen Gott dich angerührt hat, wie dir ein Vers besonders wichtig geworden ist. Und das ist dein Vers, der muss für den anderen nicht gelten. Das musst du denen nicht erklären, warum, sondern einfach Zeugnis zu sein. Hey, der ist mir heute wichtig geworden. Den Vers nehme ich für mich mit. Der hat mein Leben heute geprägt. Es kann sein, dass es Sachen sind wie auf dem Weg zur Arbeit, da war heute eine brenzlige Situation und ich habe Bewahrung erlebt. Und manchmal vielleicht auch, wo Jesus in meinem Leben Schuld aufgedeckt hat und mich wieder auf einen guten Weg geführt hat. Wie gesagt, da ist der richtige Rahmen vielleicht wichtig. Aber trotzdem, dort wo wir ehrlich sind, hat Zeugnis Kraft. Es kann auch sein, dass wir Zeugnis geben mit unseren Zweifeln, mit unseren Nöten. Und dass wir sagen, hey, und ich halte trotzdem an Jesus fest. Auch das kann Zeugnis sein. Authentisch Zeugnis geben, überzeugt Zeuge sein. Ich habe noch mal ein paar Fragen oder ein paar Gedankenanstöße für uns mitgebracht. Ich denke, jeder kann ein Zeuge sein. Nicht durch Perfektion, sondern durch Authentizität. Ich finde das total das schwere Wort. Also indem wir einfach authentisch sind, indem wir ehrlich sind, echt sind. Zeuge sein heißt ehrlich bezeugen, was Jesus im eigenen Leben tut. Und zwar jetzt auch im eigenen Leben tut. Ja? Also es ist cool natürlich, wenn ihr erzählt, wie ihr zum Glauben gekommen seid und dass da damals die Zeltevangelisation 1963 war und da hat Jesus dich ergriffen. Das ist eine coole Geschichte. Aber sie ist vielleicht nicht mehr so ganz lebensrelevant für Leute, denen du heute ein Zeugnis bist. Überleg dir auch, wo hat Jesus heute, gestern, letzte Woche, letzten Monat in deinem Leben gewirkt? Wo hat er dich ergriffen? Und wem hast du zuletzt erzählt, was Jesus in deinem Leben tut? Punkt 3, Wegweiser für Jesus sein. Da heißt es ab Vers 40, als sie dann zu Jesus hinauskamen, also die Samariter, baten sie ihn, länger bei ihnen zu bleiben. Er blieb 2 Tage dort und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben und nicht nur aufgrund deiner Worte, sagten sie zu der Frau. Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Unser Zeugnis kann andere zu einer eigenen Begegnung mit Jesus führen. Ja, die Leute hören die Frau, sie hören ihr Zeugnis. Und dann kommen sie aber selber zu Jesus. Die Frau sagt auch, hey, der hat was getan in meinem Leben, kommt und schaut es euch selber an. Und danach sagen sie, jetzt glauben wir nicht mehr nur, weil du uns das erzählt hast, sondern wir haben es selber gehört. Und dazu sollten wir einladen. Das Ziel unseres Zeugnisses ist nicht, ja, Nachfolger für meine coole Geschichte, ja, von der Kreissäge und so zu gewinnen, sondern Nachfolger Jesu. Und das finden wir auch in der Bibel immer wieder. Auch im Johannesevangelium, gleich in Kapitel 1 zum Beispiel, da begegnen Menschen Jesus, sie erzählen weiter und andere folgen nach. Johannes der Täufer, er zeigt auf Jesus und er sagt, das ist das Lamm Gottes. Und das sind dann andere, der Andreas und der Philippus, und die bringen ihre Brüder. Ja, und die gehen hin und sagen, hey, pass mal auf, da ist einer aus Nazareth, der könnte der Messias sein. Und der Nathanael ist am Anfang sogar total ablehnend. Der sagt, was Nazarener, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Ja. Und er kommt doch mit und er schaut sich selber an und dann folgt er Jesus nach. Komm und sieh, das kommt immer wieder vor. Und das ist interessant, also die Einladung ist immer, komm dazu. Mach deine eigenen Erfahrungen. Schau es dir mal an. Begegne Jesus selber. Und meine Behauptung und meine These ist, das wird die Sichtweise von Menschen verändern. Das überzeugt Leute. Nicht wir machen Jünger, ich kann keine Jünger machen. Es wäre schön, wenn es so ein 12-Schritte-Programm geben würde irgendwie, ja, und dann wird man rausgehen und dann weißt du ganz genau, ja, okay, zack, 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 alles abhaken und dann ist jemand, glaubt jemand an Jesus. Nee, wir laden einfach ein und eigentlich ist es Jesus, der die Herzen verändert. Wir bringen die Menschen einfach zu ihm, ja, also wir zerren sie so ein bisschen mit und wir sagen, probier mal aus, komm mal mit, geh mal mit in die Gemeinde oder so und dann muss Jesus das machen. Und ich denke, so viel Vertrauen sollten wir schon auch haben in den Heiligen Geist, dass er Menschen verändern kann. Und es kann auch Zeit brauchen. Das will ich auch ehrlich sein, ja. Also es kann einfach Zeit brauchen. So eine Pflanze, die wächst auch nicht von heute auf morgen. Und je älter die Pflanze ist, desto länger dauert es, habe ich mir neulich erklären lassen. Ja, wenn man einen Ast wegschneidet und Ding und so, dass das dann alles wieder gut wird. Und deswegen laden wir Leute ein, zu kommen, sich das mal anzuschauen, vielleicht auch dazu zu gehören und dann irgendwann vielleicht auch umzukehren. Dann ihr Leben umzukrempeln, wenn sie Jesus begegnet sind, wenn sie das erkannt haben, wenn sie diese Begegnung mit Jesus hatten. Und wenn ich diese Begegnung mit Jesus hatte, dann fängt auch Veränderung an. Also unsere Reihenfolge ist nicht, du musst dich bekehren, dann musst du dein Leben ändern und dann kannst du in Gemeinde kommen. Nee, ganz im Gegenteil. Komm und schau es dir an und gehör dazu und mach mit und dann wird Jesus dein Herz verändern. Dann wird Bekehrung passieren, dann wird Umkehr passieren. Und wenn ich Jesus im Herzen habe, dann kommt auch Veränderung ins Leben. Es passiert übrigens auch bei den Jüngern. Ja, es ist ja nicht nur, dass ich mir das jetzt hier aus dem Hemdsärmel schüttle oder so, sondern auch mit den Jüngern. Die sind erst mal gekommen. Die haben erst mal geguckt, ja, der Petrus und so, und war da im Boot und dann ist Jesus ein bisschen nachgefolgt. Und die waren sich am Anfang auch nicht so sicher, wer ist Jesus überhaupt? Ja, es ist irgendwie ein Prophet oder ein Rabbi. Ja, mit Rabbi wird er ganz oft angesprochen. Und daran ist beim einen oder anderen von den Nachfolgern Jesus die Nachfolge auch zerbrochen. Da gibt es eine ganz interessante Stelle in Johannes 6. Da sind wir ja noch nicht mehr, wir wissen ja jetzt gerade in Johannes 4. Aber Johannes 6, da gibt es eine ganz große Diskussion. Und Jesus sagt, nur bei mir gibt es Heil. Ich bin der Erlöser, ich bin der Messias. Und dann sagen manche, das ist uns zu hart, wie du das ausdrückst, wie du das auch sagst. Das wollen wir nicht. Und Jesus sagt, okay, euch steht es frei zu gehen. Und viele gehen. Und dann fragt er die 12 Jünger, hey, was ist mit euch? Und Petrus bekennt, Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Du hast Worte für das ewige Leben. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Aber es dauert noch eine Weile bei ihm. Also er checkt schon, irgendwie ist Jesus der Messias. Aber was das bedeutet, da braucht es ja diese ganze Geschichte um die Passion rum, um die Kreuzigung von Jesus, um die Auferstehung von Jesus, bis dann irgendwann in der Apostelgeschichte Paulus dann die Predigt hält. Ja? Als der Heilige Geist kommt. Heiligen Geist kriegen die erst irgendwann in der Apostelgeschichte. Das hat eine Zeit lang gedauert. Du musst also nicht alles wissen. Ah nee, ich glaube, ich habe das nochmal als Punkte. Du musst nicht alles wissen, ja, über Gott und warum das so ist und das irgendwelchen Leuten da hier haargenau klein erzählen, warum sie jetzt an Jesus glauben sollten. Du musst einfach nur den Weg zeigen. Wie so ein Wegweiser. Ja? Ein Wegweiser ist selber nicht das Ziel, sondern er weist auf das Ziel hin. Unsere Aufgabe ist es, nicht uns, sondern Jesus groß zu machen. Ich fasse uns die drei Punkte nochmal zusammen. Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Mein Punkt 1, lass dich ergreifen. Mach dein Herz auf, öffne dich für Jesus. Probier das mal aus. Vielleicht glaubst du deinen Glauben auch schwerpunktmäßig, kopfmäßig, verstandesmäßig. Ja, bin auch so ein Mensch, bei mir kommt viel vom Kopf her. Ja. Aber lass dich von Jesus ergreifen, mach dein Herz auch auf. Und wenn dich Jesus ergriffen hat, dann sei Zeuge. Überleg dir immer wieder, wo begegne ich Gott in meinem Alltag? Wo sind die kleinen Momente, wo Gott auch da ist, wo er erlebbar ist, greifbar ist? Nicht spektakulär, sondern einfach und ehrlich. Und dann lad andere dazu ein. Komm und sieh, probier es selber aus. Du musst niemanden überzeugen, sei einfach Hinweisgeber auf Jesus. Ich möchte noch beten. Und ich leite dann über ins Vaterunser. Wenn ihr möchtet, dürft ihr gern dazu aufstehen. Ja, lieber Herr Jesus, vielen Dank, dass du uns ergreifen möchtest. Herr, dass du uns korrigieren möchtest, wo wir auf falschen Wegen unterwegs sind. Dass du uns in den Arm nehmen möchtest und uns heilen möchtest, wo wir zerbrochen sind. Danke, dass du uns Wasser geben möchtest des Lebens, lebendiges Wasser, dass wir nie wieder Durst haben, nie wieder diese Sehnsucht, die unstillbar ist, die wir einfach nur bei dir stillen können. Danke, dass du uns bis hierher auf diesen Weg geführt hast. Ergreif du uns immer wieder. Mach, dass es uns immer wieder bewusst wird, diese Momente, wo du da bist. Und lass uns Salz und Licht sein in unserer Umgebung, in unserer Welt. Und gemeinsam möchten wir beten mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So, ihr dürft euch gern nochmal hinsetzen. Wir feiern heute auch das Abendmahl zusammen. Also wenn ihr das möchtet und mitfeiern möchtet, seid ihr herzlich eingeladen dazu. Und ich fand das ganz